HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Para nosotros es muy importante que Angela Merkel venga a la Argentina.
Der Besuch von Angela Merkel ist sehr wichtig für uns, denn er zeigt, dass Argentinien auf dem Weg der Öffnung ist.
Ein Verschwundener existiert nicht. Er hat keine Identität. Er ist verschwunden. Das war nicht nur für mich als Angehörige unglaublich wichtig, weil ich meine Mutter endlich zur Grabe tragen konnte. Diese Mütter, die verschleppt wurden und verschwinden sollten, sind zurückgekommen über das Wasser, um mit ihren Knochen Zeugnis abzulegen über den erlittenen Horror.
Das Ateneo ist wunderschön. Sie haben alles Klassische aus den vergangenen Zeiten erhalten. Vor allem die Pracht des ehemaligen Theaters. Eine Buchhandlung in einem Theater. Das ist einzigartig in der Welt.
Wir untersuchen gerade die Konsumgewohnheiten in Europa und wollen auch wieder die Werbetrommel rühren. Wir wollen mit dem argentinischen Fleisch zurück nach Deutschland und in die anderen EU-Länder.
Milonga mit Mundharmonika, gespielt von Hugo Díaz, einer der ganz großen argentinischen Musiker. Leidenschaft pur und Melancholie obendrein. Wir sind heute in Buenos Aires unterwegs. Da gibt es angeblich mehr Psychologen als in New York. Man legt in Buenos Aires offenbar gerne sein Seelenleben und sich dann selbst auf die Couch. Und ganz sicher hat auch die Flucht in den Tango etwas mit dem Seelenzustand zu tun. Wir werden uns heute aber auch raus aus der Hauptstadt bewegen in die schier unendlichen Weiten des fantastischen Argentinien. Es reicht vom Eis der Arktis, Antarktis, so ist es richtig? Nee, doch, Antarktis, bis zu den Anden, von der Pampa bis zu den Felsskulpturen im Valle de la Luna, im Tal des Mondes, in einer Wüstenlandschaft auf 1300 Meter Höhe. Ein Land, das wirklich Größe zeigt. Und wer diese Vielfalt verbinden will, der braucht gute Straßen. Die Infrastruktur ist nicht immer bombig, da heben dann deutsche Firmen den Finger, aber auch die Chinesen. Unsere erste Station auf unserer Reise durch Argentinien liegt mitten im Stadtviertel von Buenos Aires an der Avenida Santa Fe. Es ist ein spektakuläres ehemaliges Theater, untergebracht in einem neobarocken Prunkbau. Auf der Bühne wird nicht etwa Theater gespielt, sondern die Bühne ist ein Café, in dem jeder lesen kann, was er oder sie will, eines der über 400.000 Bücher, die diese Buchhandlung zu bieten hat. Ihr Name, das Ateneo Gran Splendid, der wohl schwülstigste Traum jedes Büchernarren, die prachtvollste und größte Buchhandlung Lateinamerikas. Julio Segador hat sie für uns besucht.
Die unumstrittene Königin aller Buchhandlungen in der Stadt findet sich an der berühmten Avenida Santa Fe, das Ateneo Gran Splendid. Man tritt ein in ein wunderschönes Theater, das viel, viel Geschichte der Stadt in sich vereint. Dieser Ort hier war anfangs ein Theater, mehr noch. Er war ein Kulturzentrum, wo Modenschauen und Tangokurse stattfanden. Ein kulturelles Refugium für die Mittel- und Oberschicht der Stadt. Mit den Jahren gab es hier ein Stummfilmkino, einen Plattenverlag. Wir hatten irgendwann eine Radiostation hier. Das Splendid hat einen ganz besonderen Geist, der einen verpflichtet, gegen die Zeit zu kämpfen und das Erbe zu bewahren. Hier atmet man den Geist von 100 Jahren Geschichte. Und das Ateneo bewahrt diesen Geist und hält ihn lebendig. Sagt Juan Pablo Marchisiani aus dem Direktorium der Buchhandlung Ateneo. Fast 200.000 Bücher sind auf den 4 Stockwerken des früheren Theaters verteilt. Die Ränge im Halbrund des ehemaligen Zuschauerraums blieben erhalten. Sie beherbergen nun die Regale mit den Büchern. Die Bühne des ehemaligen Theaters wurde zur Cafeteria umfunktioniert, wo die Gäste und Besucher begleitet von einem Cafecito in Büchern blättern. Der gesamte Raum wirkt wie eine überdimensionale Bühne für das Buch. Die Besucher, die aus aller Welt kommen, sind begeistert. Celine aus Venezuela und Kevin aus der Schweiz können sich gar nicht satt sehen. Das Ateneo ist wunderschön. Sie haben alles Klassische aus den vergangenen Zeiten erhalten. Vor allem die Pracht des ehemaligen Theaters. Eine Buchhandlung in einem Theater. Das ist einzigartig in der Welt. Die Malerei an der Decke, die Architektur des Gebäudes. Alles hier ist wunderschön. Ein unglaublicher Ort, allein die Decke mit dem Fresko. Ich weiß gar nicht, was es ausdrückt, aber man spürt hier den Geist von Buenos Aires. Die Stadt hat ja zwei Gesichter, ein europäisches und ein lateinamerikanisches. Das Ateneo ist ein Symbol dafür. Viele der Besucher sitzen in den Ledersesseln, sind versunken in ihre Bücher. Im Hintergrund hört man Tango-Musik. Und schnell wird klar, wer hier Bücher nur kaufen will, für den ist das Ateneo Gran Splendid der falsche Ort. Das meint auch Juan Pablo Marchisiani. Wir wollen ganz nahe bei den Menschen sein, das ist die Philosophie dieser Buchhandlung. Wir wollen, dass sich die Menschen mit den Büchern beschäftigen, unabhängig davon, ob sie das Buch kaufen oder wie ein Buch verkaufen. Wir bieten unseren Gästen und Kunden einen Raum, wo man sich hinsetzen und lesen kann, wo diskutiert wird, wo man Autoren trifft, wo man die Lektüre genießt.
Das Ateneo Gran Splendid, ein Sinnbild der Wertschätzung, die das Buch als Kulturgut in Argentiniens Hauptstadt genießt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir sind auf Weltreise in Buenos Aires heute und werden begleitet von Anne Herberg, unserer ARD-Kollegin in der Hauptstadt. Diese Hauptstadt hat rund 3 Millionen Einwohner, 13 Millionen im Ballungsraum. Frau Herberg, Buenos Aires ist die Stadt mit den meisten Buchhandlungen, Theatern und Galerien auf dem Kontinent. Es gibt ein überbordendes Kulturangebot. Wie macht sich das bemerkbar?
Genau so ist es. Buenos Aires ist wirklich eine ganz, ganz auf die Kultur spezialisierte Stadt, eine kosmopolite Großstadt, so erlebe ich das, mit ganz viel Kultur und aber auch ganz vielen Parallelwelten. Also es gibt hier, wir haben es jetzt gerade in der Buchhandlung gehört, einfach eine große Leselust bei den Leuten, das merkt man. Es gibt auch ganz viele ganz kleine Buchläden eigentlich in jeder Straße und es gibt auch jetzt, obwohl Buenos Aires auch ein Land ist, in dem sich immer wieder viele Krisen bemerkbar machen, gerade in der literarischen Szene, eben auch Formen damit teilweise umzugehen, das zu verarbeiten, den Alltag immer einfließen zu lassen. Ein Beispiel, 2001, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, damals gab es eine riesige Wirtschaftskrise in Argentinien, das Land lag wirklich am Boden. Viele Schriftsteller wollten sich ausdrücken, es gab aber überhaupt kein Geld mehr bei den Verlagen. Und dann hat ein kleiner Verlag angefangen, auf Pappkartons zu drucken, Bücher. Und dieses Projekt Eloisa Cartonera ist ein Projekt, das gemeinsam mit Müllsammlern entstanden ist. Das ist groß geworden und mittlerweile drucken sie sogar Bücher von wirklich bekannten Autoren. Aber der literarische Markt, das ist nur ein Beispiel. Also was kann man machen in Buenos Aires? Heute könnte ich zum Beispiel in eins der tollsten Opernhäuser Südamerikas gehen, ins Teatro Colón und mir dort ein Konzert von Daniel Barenboim anhören. Es ist nämlich gerade Barenboim-Festival. Oder ich könnte bis 5 Uhr morgens in einem besetzten Haus Tango tanzen. Also es ist wirklich eine riesige Auswahl, eine riesige Szene hier in Buenos Aires.
Dazu kommen wir gleich noch. Mit der Krise leben, höre ich bei Ihnen heraus, und die Krise eben auch bewältigen. In Buenos Aires wird ein Stadtviertel wegen seiner vielen Psychoanalytiker Villa Freud genannt. Erstens, warum gibt es da so viele? Und zweitens, warum ist die Bereitschaft eigentlich, sich auf die Couch zu legen, offenbar so groß?
Ja, es ist tatsächlich so. Buenos Aires gilt als die Welthauptstadt der Psychologen. Ich habe mal eine Zahl gehört, etwa so 1200 Psychologen auf 100.000 Einwohner. Mhm. Und dieses, ja ganz genau. Und diese Villa Freud, das ist ein Viertel Palermo Recoleta. Es ist eher so Mittelschicht, eher wohlhabend. Dort haben sich eben mal ganz, ganz viele Psychologenpraxen konzentriert. Deswegen der Name. Es gibt dort auch Cafés, die heißen dann Café Sigi, nach Sigmund Freud benannt, etc. Dazu muss man sagen, es ist hier in Buenos Aires eigentlich Alltag, dass man zum Psychologen geht. Ich war am Anfang hier sehr erstaunt, dass eigentlich jeder meiner Freundinnen oder Bekannten irgendwann in einen Satz einflechten ließ. Ja, also mein Therapeut hat gesagt, mein Psychologe meint dazu. Jeder hat einen Psychologen. Ich merkte irgendwann, ich bin die Einzige, die keinen Psychologen hat. Also habe ich das auch mal ausprobiert. Ja. Genau, habe mich so ein bisschen reingestürzt. Und also es ist wirklich eine riesige Welt. Und der bekannteste oder einer der bekanntesten Psychologen Gabriel Rolón, das ist wirklich ein richtiger Medienstar. Der gibt Live-Auftritte, der hat eine Fernsehshow, eine Radioshow. Da gehen die Leute am Samstagmorgen, tritt er in einem Café auf und gibt Lebensratschläge. Also das ist wirklich eine richtige Szene. Und den habe ich natürlich gesagt, okay, dann frage ich den mal, warum eigentlich? Warum legen sich die Leute in Buenos Aires so gern auf die Couch? Und er hat gesagt, naja, es gibt viele Theorien. Aber klar, die Vergangenheit Argentinien ist stark von Migration geprägt. Leute, die auch ganz oft sehr viel Erfahrung von Schmerz, Elend, Kriegen, Migranten aus Europa zum Beispiel, erfahren haben, die Ängste erlitten haben. Und die Psychoanalyse war eben auch eine Antwort, die gesagt hat, okay, wir negieren das nicht, sondern wir gehen der ganzen Geschichte auf den Grund. Wir analysieren das mal. Und der erste Studiengang Psychologie hier in Buenos Aires, der ist schon in den 50er Jahren gegründet worden. Und da kamen ganz, ganz viele Schriften von deutschen und französischen Psychologen. Und das hat hier wirklich eingeschlagen. Und ich glaube, wir hatten es vorher schon, die Krise, das ist wirklich was Argentinien auch begleitet. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Und ich denke, da wird Lebenshilfe auch immer gerne angenommen.
Die Porteños, die Menschen am Hafen, so nennen sich die Bewohner der Stadt. Für sie wurde Buenos Aires zu einem neuen Hafen und zu einer neuen Heimat. Und von der Couch, die Sie gerade eben beschrieben haben, so bildhaft beschrieben haben, geht es dann abends gleich aufs Parkett zum Tanz. Ist der Tango sozusagen der stolze Tanz der traurigen Gefühle?
Es ist ein sehr stolzer Tanz, es ist ein sehr eleganter Tanz, aber ich würde sagen, es ist viel mehr als ein Tanz der traurigen Gefühle. Es gibt auch ganz vergnügte Tangos, Milongas, es gibt wütende, sehr erotische, es gibt clownhafte Formen des Tanzens. Also ich denke, der Tango ist vor allem ein Tanz, mit dem man sehr stark die eigene Persönlichkeit ausdrücken kann, mit dem man in Kommunikation mit dem anderen tritt, ihn auch so ein bisschen umkreist. Das ist eine Art des Dialoges, ohne sich dann doch zu nahe zu treten, obwohl das natürlich immer so aussieht, aber man testet sich immer so aus beim Tanzen. Ich muss dazu gestehen, ich selber bin kein großer Tango-Tänzer, ich beobachte das aber sehr genau. Und der Tango ist aber ganz klar natürlich auch ein Ausdruck einfach dieses Lebensgefühls hier in Buenos Aires. Als Musik auch ganz stark. Es ist ein Tanz, der in den Arrabales, in der Unterwelt, in den eher ärmeren Vierteln am Hafen entstanden ist. Und es gibt eine neue Generation, die versucht auch das nach wie vor aktuell zu halten und zu sagen, nee, wir müssen neue Texte schreiben, wir müssen darüber schreiben, was uns jetzt angeht, was uns jetzt betrifft. Es gibt ganz viele neue Orchester, die eben versuchen, das immer wieder sozusagen an den Alltag anzupassen.
Und irgendwo habe ich gelesen, Tango ist auch eine Haltung und man kann niemals altmodisch sein. Und hier kommt ja der Tango und ein Stück Leidenschaft mit einer jungen Sängerin, Victoria Di Raimondo, mit dem Titel Para Siempre.
Nube negra, densa en el turbión, ansia sepultada para siempre, masa pixelada, sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy el precio de ignorancia, cruel obstinación, hunde la esperanza de este vientre, asfixiante calma o guerra sin razón, el dolor se instala para siempre. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy espejo y miro, pudo haber cambiado el curso del horror. Tu noble corazón pudo haber
Para siempre, gesungen von Victoria di Raimondo, für immer. Tango, das war einmal die Musik der Spelunken und Immigranten längst interpretieren. Das haben wir gerade von Anne Herberg gehört. Auch moderne Orchester den Tango neu und längst bewegt. Der Tango junge Leute. Bevor wir weiter westlich und vor allem südlich uns bewegen, machen wir noch mal eben einen Abstecher in das Café Confiteria Ideal in Buenos Aires. Hier kommen die Leute hin, um Tango zu lernen aus aller Welt. Die Lehrer sollen spitze sein, das Innere dieses Cafés aus viel Marmor und Holz, ein Palast, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, der auch als Kulisse diente, unter anderem für Carlos Saudas Film Tango. Jakob Strobel y Serra, Redakteur beim Reiseblatt der FAZ, hat diesen Ort wie folgt beschrieben.
Kein Applaus, es gibt nichts zu beklatschen. Das Leben ist eine Tragödie, sein Lohn der Tod. Nach jedem Tanz fällt der Saal für eine Sekunde in starre Lautlosigkeit, das stumme Echo aller Klagen. Die Paare stehen still wie auf dem Standfoto eines Films, der für immer zu Ende ist. Doch das Leben geht weiter. Die Tanzenden bringen sich in Position, legen Hände in Hände, Arme auf Rücken, Herzen zu Füßen. Die Choreografie ist rituell. Dann wird das nächste Lied gespielt, der nächste liebeskummerschwere Tango von Carlos Gardel oder Tita Merejo, der nächste Akt im tausendfach geübten Drama der Milonga Popular, des Volkstango-Tanzes in der Confiteria Ideal, dieser Institution der schmachtenden Verzweiflung im Herzen von Buenos Aires, die nur Menschen ohne Sinn für die Poesie der Patina heruntergekommen nennen können. Im Tanzpalast Ideal ächzen die Stühle, stöhnen die Bohlen, wehklagen die Ventilatoren. Die Decken sind löchrig, die Gardinen speckig, die Tische fleckig und die Spiegel stumm und blind, weil sie schon lange niemand mehr gefragt hat, wer die Schönste im Land sei. Das Ideal ist nichts als seufzende Melancholie, ein Palast verflüchtigter Pracht, ein Resonanzboden der Schicksalsunbarmherzigkeit, eine Kulisse wie für Schnitzler, wie von Fellini. Es ist ein wunderbarer Ort.
Das können Sie nachlesen in dem Reisebuch Argentinien, herausgegeben von Jakob Strobel y Serra, erschienen im Ellert und Richter Verlag. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Westlich und südlich von Buenos Aires erstreckt sich die Pampa in ihrer unermesslichen Leere. Eine grasbewachsene Ebene, wo der größte Teil der Agrarprodukte des Landes erzeugt wird. Argentinische Steaks sind für viele die saftigsten der Welt, aber sie landen kaum noch auf den Tellern europäischer Verbraucher. Von 10% Weltmarktanteil stürzte Argentinien auf 2% ab. Und wo früher stressfreie Rinder auf grünen Wiesen grasten, führt die Straße heute an kilometerlangen braun-gelben Felbern vorbei. Hier wird Soja angebaut, Soja für die Welt. Ivo Maruschik war dort unterwegs.
In der großen Viehhalle werden überall Models zurechtgeföhnt. So wie eine Frau zum Friseur geht, machen wir sie für die Ausstellung schön. Das Fell wird sauber gemacht und gekämmt. Auf den Laufsteg werden hier bei der großen Landwirtschaftsausstellung von Buenos Aires Rinder geschickt. Angus, Herford und Simmentaler Fleckvieh, Stiere wie Kühe. Auf ihre Rinder und natürlich das Rindfleisch sind die Argentinier nach wie vor mächtig stolz. Wenn ich in Europa bin, dann kann ich kein Rindfleisch essen. Huhn, Fisch oder Schwein vielleicht, aber kein Rind. Es schmeckt ganz anders und es ist zäh, ganz anders als unser Fleisch. Sagt Tuani Hofmann, eine der wenigen Frauen im Rinderzuchtgeschäft. Mit 700 Rindern ist sie nach argentinischen Maßstäben eher noch Kleinbäuerin. Wenn ein Tier am Montag geschlachtet wurde, hast du es am Mittwoch auf dem Teller. In Europa muss das Fleisch erst 3 Wochen reifen und es kommt von künstlich gemästeten Tieren. Das schmeckt einfach nicht. Deswegen kippt ihr in Europa ja Soßen auf das Fleisch. Während für ein argentinisches Steak ein bisschen Salz völlig reicht. Die Steaks aus den Weiten der Pampa haben zu Recht einen fantastischen Ruf. Auf europäischen Tellern sind sie allerdings im Moment fast gar nicht mehr zu finden. Das liegt an der früheren Regierung von Präsidentin Kirchner. Die hatte den Export eingeschränkt, damit das Fleisch für die Argentinier günstig bleibt, was nur zum Teil funktioniert hat. Aber dafür hat diese protektionistische Politik die stolze Viehwirtschaft des Landes regelrecht abgewürgt. Argentiniens Fleischexport ist um 2/3 eingebrochen. Der Rinderbestand ist von ungefähr 60 auf etwas mehr als als 45 Millionen Tiere gefallen. Wo früher Rinder grasten, findet man heute endlose Sojafelder. Viehzucht findet nur noch auf den schlechteren Böden statt, denn die wichtigsten und fruchtbarsten Flächen hat der Ackerbau übernommen. Vor allem rund um Buenos Aires sind kaum noch Rinderherden zu finden. Der Sojaanbau hat die traditionelle Rinderzucht verdrängt. Und wo es noch Rinder gibt, werden sie nicht mehr wie früher frei auf riesigen Weideflächen gehalten. Immer mehr Bauern gehen zur Masthaltung über. Die Tiere werden in großen Gehegen gehalten, wo sie keinen Auslauf haben, aber mit Kraftfutter schnell Fett ansetzen. Mehr als ein Kilo am Tag. Erst seit 2016 darf übrigens auch Fleisch aus Masthaltung in die EU importiert werden. Argentiniens Präsident Macri, seit anderthalb Jahren im Amt, fördert die Viehwirtschaft wieder und hat Exporte erleichtert. Argentinien soll wieder zu den wichtigsten Rindfleischexporteuren der Welt gehören, während es im Moment nicht einmal unter den ersten 10 zu finden ist. Wir wollen mit dem argentinischen Fleisch zurück nach Deutschland und in die anderen EU-Länder, sagt Ulises Forte, der Präsident des Instituts für die Promotion des argentinischen Rindfleischs. Aber ob das gelingt, ist völlig offen. Längst haben andere Lieferanten wie Uruguay und Brasilien die Märkte übernommen, die Argentinien leichtfertig aufgegeben hat. Die Konkurrenz produziert auch billiger und das Qualitätsargument verliert an Gewicht, seit Argentiniens Rinder nicht mehr nur auf der Weide grasen. Die Züchter sind sich nicht einig. Die einen setzen darauf, dass die Argentinier selbst weiter viel Hunger auf Rindfleisch haben. Andere setzen große Hoffnung auf den Export und darauf, dass die argentinische Rinderzucht an die guten Zeiten anknüpfen kann. Die Weidehaltung ist das Hauptargument für Argentinien. Mästen kann ich überall, aber die Weidehaltung kann ich nur hier wieder ausweiten.
Massentierhaltung unter freiem Himmel und Sojafelder in der Pampa, die Folge einer verfehlten Agrarwirtschaft. Verantwortlich dafür der Nestor-Clan, Gatte und Gattin, setzten auf Exportverbote und Handelsbeschränkungen. Seit 2016, wir haben es eben gehört, regiert nun Mauricio Macri das Land. Er zog als großer Versöhner in den Präsidentenpalast ein. Er setzt unter anderem darauf, die Landwirtschaft wieder zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor zu machen. Anne Herbach in Buenos Aires, ist damit der Anbau von Soja gemeint?
Naja, Soja ist hier in Argentinien schon längst das wichtigste Exportgut überhaupt im Agrarsektor und ich glaube auch das wichtigste Exportgut überhaupt Argentiniens. Argentinien ist drittwichtigster Sojaexporteur der Welt und was zum Beispiel Sojaschrot oder Ölmehl angeht, der wichtigste. Daran wird sich nichts ändern. Die neue Regierung wird weiter auf Soja setzen, genauso wie es die alte Regierung gemacht hat. Und der Grundstein für diesen Sojaboom, der wurde schon viel früher gelegt. Und zwar Mitte der 90er Jahre. Damals war es der Präsident Carlos Menem. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand an ihn erinnert. Er hatte so Koteletten an den Seiten. Der ließ 1996 nämlich genmanipuliertes Saatgut für Soja und Mais genehmigen. In dem Gutachten soll der Hersteller Monsanto praktischerweise einige Seiten selbst verfasst haben. Ja, und das hat zu einer regelrechten Explosion geführt. Mitte der 90er Jahren waren es 30.000 Hektar Soja in Argentinien. Mittlerweile sind es über 20 Millionen. Da passt sozusagen halb Deutschland rein. Soja ist das wichtigste, Exportgut Argentiniens. Mhm. Genau.
Und wohin wird das exportiert? Das ist ja auch, wie ich gelesen habe, voll mit Pestiziden, mit dem Pflanzengift. Das gelangt dann in die Europäische Union und auch nach Deutschland? Oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Naja, es ist nicht möglich, direkt dieses genmanipulierte Soja zu exportieren, aber es gelangt indirekt über das Tierfutter zu uns, denn Deutschland ist nach wie vor ein Land, in dem sehr viel Fleisch gegessen wird. Die Tiere essen heute nicht mehr, Stichwort Angst vor BSE, sie essen heute nicht mehr Tiermehl, sondern sie kriegen Tierfutter, das meist mit Soja versetzt ist. Argentinien, Südamerika ist einer der wichtigsten Importeure. Das wird verfüttert an Kühe, an die Schweine, an das Geflügel. Und das ist dann natürlich indirekt auch bei uns im Fleisch, in der Milch. Hm.
Venezuela ist geografisch weit weg, aber am Rande eines Bürgerkrieges im Moment. Oppositionspolitiker werfen Staatspräsident Nicolás Maduro vor, das Land in eine Diktatur umzuwandeln und das Parlament ausschalten zu wollen. Haben die Argentinier eigentlich Sorge, dass die Krise auf ihr Land überschwappen könnte?
Naja, Venezuela ist ein Sonderfall, würde ich sagen. Venezuela ist ein ganz anderes Land als Argentinien. Es ist politisch anders aufgestellt, es ist gesellschaftlich und wirtschaftlich anders aufgestellt. Die Wirtschaft in Argentinien ist sehr viel breiter gefächert als die in Venezuela. Aber man merkt es in der Landwirtschaft hier teilweise schon, vor allem in Argentinien. Denn viele Exporte, die nach Venezuela gingen aus dem Agrarbereich, da gab es in den letzten Jahren Probleme, einfach weil von Venezuela aus nicht bezahlt wurde. Die Wirtschaftsbeziehungen liegen sozusagen brach. Sie waren im Anfang des Jahrtausends eigentlich sehr gut gewesen. Man merkt es aber auch sonst hier in Buenos Aires. Ich merke es jeden Tag auf der Straße. Wir haben ganz, ganz viele Venezolaner, die nach Argentinien kommen. Der Guardian hat mal eine Studie angestellt, habe ich Zahlen gefunden. Mhm. Und zwar sei der Anteil an Venezolanern hier um 250% gestiegen im letzten Jahr. Also man trifft sie überall, gut ausgebildete Leute, die in Buenos Aires eine neue Zukunft suchen, die hier studieren wollen. Die Uni hier in Buenos Aires, die Hauptuni, ist nach wie vor eine staatliche und umsonst. Man kann hier umsonst studieren. Man trifft überall Venezolaner, die eben hier versuchen, neu anzufangen und aus ihrem Land geflohen sind.
Das Leben wird allmählich durch diesen neuen Kurs von Herrn Macri, eben zum Beispiel die Subventionen abzubauen, unerschwinglich. In Argentinien die Preise für den öffentlichen Nahverkehr, habe ich gelesen, steigen um 100%, die Strompreise um bis zu 700%, die Inflation galoppiert massiv voran. Argentinien gilt inzwischen als das teuerste Land Lateinamerikas und die Armut steigt. Wehren sich die Bürger eigentlich?
Das tun sie. Die Argentinier sind grundsätzlich ein Volk, das habe ich immer wieder erlebt, das auf die Straße geht, das ein Volk, das demonstriert. Und es ist eigentlich auch so, dass jeden Tag derzeit oder ja schon seit eigentlich anderthalb Jahren eine Demo stattfindet oder eine Straßensperre, ein beliebtes Protestmittel. Man sperrt eine Straße. Piquete heißt das Wort dafür. Beispielsweise sind heute die Arbeiter der Fabrik PepsiCo, also Pepsi-Cola, unterwegs. Dort gab es Massenentlassungen, wie in vielen Fabriken und wie in vielen Bereichen des Staates auch. Die Menschen haben wirklich sehr große Schwierigkeiten, bis ans Monatsende zu kommen. Sie haben es erwähnt, das sind einfach die Lebenshaltungskosten. Man kann nicht sparen, man muss Wasser verbrauchen, man braucht das Gas, man muss sich fortbewegen, man braucht den öffentlichen Transport. Man merkt es im Alltag, die Leute gehen sehr wenig nur noch raus. Die Restaurants sind leerer, die Theater sind leerer, es werden weniger Bücher gekauft, etc. Man merkt es wirklich im Alltag, wie die Last der hohen Preise auf den Menschen lastet.
Eine Folge der neoliberalen Politik von Herrn Macri?
Naja, er hat die Subventionen abgeschafft. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Viele sagen natürlich, sie mussten weg, denn bestimmte Lebenshaltungskosten, Wasser, Gas, Strom, waren viel zu niedrig. Das hat in den einzelnen Sektoren verhindert, dass neue Investitionen gemacht wurden, die dringend notwendig sind. Wir hatten hier Energiekrise zum Beispiel. Winter, Sommer, regelrecht ist oft einfach der Strom ausgefallen, weil nicht investiert wurde in neue Technologie. Andere sagen, es ist aber eine Schocktherapie. Wir bekommen hier von einem Tag auf den anderen die Preise dermaßen erhöht, dass wir es nicht mehr zahlen konnten. Auf der anderen Seite wurden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Im Gegensatz, sie fallen weg. Wir wissen nicht, wie wir es zahlen sollen. Und auf der anderen Seite werden an anderer Stelle Unternehmen beispielsweise Geschenke gemacht. Es werden Exportsteuern gestrichen. Es wird zum Beispiel auch Exportsteuern im Bergbau gestrichen. Also die Unternehmen müssen nicht mehr für diese Rohmaterialien, die sie aus unserem Land exportieren, müssen sie, bleibt sozusagen nichts mehr beim Staat. Es ist eine ungerechte Verteilung.
Argentinien, ein Land der Gegensätze. Hier gibt es, wie Jakob Strobel Isserra in seinem Reisebuch Argentinien schreibt, Dschungel und Gletscher, Halbwüsten und Sumpflandschaften, Bergriesen und Pampagrassteppen, die wundervollsten Wasserfälle der Erde und den höchsten Gipfel Amerikas und eine Stadt so groß wie ein Land und die größte Einsamkeit, die Menschen ertragen können. Tanzen Sie auch deshalb Tango? Hören wir mal.
Kein Kampf, es gibt nichts zu gewinnen. Die Paare in der Confiteria Ideal und all den anderen ungezählten Tangosälen von Buenos Aires tanzen den Tanz nicht als Geschlechterkrieg, nicht als Pirouette der Verführung und Eroberung, dazu haben sie viel zu viel erlebt. Jetzt tanzen sie Die Männer fast immer tadellos mit Anzug und geliertem Haar, die Frauen auch hochbetagt und hochhackig, mit zeitlupenlangsamer Behutsamkeit, als spendeten sie einander Trost, als wollten sie sich schützen. Sie tanzen mit verwachsenen Beinen, mit so viel Zärtlichkeit und Einverständnis, mit so viel fatalistischer Leichtigkeit, trotz allen schweren Ernstes des Tangos, dass man sich selbst mit einer beruhigenden, berührenden Gewissheit zurücklehnt, auf seinem knarzenden Stuhl im Ideal. Dass nur Paare so tanzen können, die seit Jahrzehnten glücklich miteinander durchs Leben gehen. Dann ist auch dieser Tango zu Ende. Und die Männer gehen an die Männertische und die Frauen an die Frauentische. Und die süßen Gedanken von der Unzerbrechlichkeit der Liebe zum Teufel. Denn in Wahrheit ist es so, wie es im Tango heißt, alles ist Illusion.
Der Tag auf Weltreise heute unterwegs in Argentinien. Das Land ist wie der gesamte südamerikanische Kontinent geprägt von einer Macho-Gesellschaft. Und die ist mitunter äußerst brutal gegenüber ihren Partnerinnen. Alle 30 Stunden wird in Argentinien eine Frau ermordet, was bis vor noch nicht allzu langer Zeit verharmlosend als Verbrechen aus Leidenschaft bezeichnet wurde. Und das galt dann als der typische Fall eines eifersüchtigen Mannes, der seine Frau, die er als Eigentum betrachtet, mal eben umbrachte. Gewissermaßen aus Notwehr, denn das Opfer hatte den Mann bestimmt zu dieser Tat getrieben, so die offizielle männliche Lesart. Gegen die gibt es glücklicherweise massiven Widerstand, und zwar von einer Bewegung namens Ni Una Menos, das heißt nicht eine einzige weniger, nicht eine Tote mehr. Anne Herberg berichtet.
Jeden Tag eine Tote mehr. Argentinien wird von einer Serie brutaler Frauenmorde erschüttert. Es gibt ein eigenes Wort dafür: Femizid. Das Töten einer Frau im Kontext von sexueller oder häuslicher Gewalt. Täter sind in über 70% der Fälle der Lebenspartner, der Ex oder ein Verwandter. Früher wurde das als Verbrechen aus Leidenschaft abgetan, galt als Privatangelegenheit. Heute sagt das niemand mehr laut. Das hat viel mit dem 3. Juni 2015 zu tun.
Viva no queremos, ni una menos, viva no queremos.
Ich sage ni una menos, keine einzige Frau mehr, die ermordet wird. Keine mehr, die sterben muss durch Macho-Gewalt und Patriarchat. Das ist ein Angriff auf uns alle. Dagegen kämpfen wir, gemeinsam, auf der Straße.
Ni una menos, ein Sprechchor aus hunderttausenden Kehlen. Zum ersten Mal war der Ruf am 3. Juni 2015 in den Straßen von Buenos Aires zu hören. Ni una menos, keine einzige weniger, nicht eine einzige Tote mehr. Es ist auch der Name des Kollektivs aus Journalistinnen und Akademikerinnen, die über Medien und soziale Netzwerke zum Protest aufgerufen hatten.
Vine porque me parece que hace falta justicia, hay mucha violencia.
Wir fordern Gerechtigkeit. Schluss mit diesem Denken, dass Frauen wie Objekte behandelt werden, als wären sie keine Menschen.
Es ist ein Aufschrei der Gesellschaft, auch von uns Männern an die Männer. Stoppt die Gewalt und das Morden.
Wir machen eine Revolution, denn es braucht eine feministische Revolution gegen dieses patriarchale System, in dem Frauen seit Jahrhunderten diskriminiert und dominiert werden. Wir schweigen nicht mehr.
Etwas Fundamentales ist in Bewegung geraten im konservativen und katholisch geprägten Argentinien. Davon ist Mariana Carvajal überzeugt. Sie ist Journalistin und Gründungsmitglied des Kollektivs Ni Una Menos.
Ya no es el movimiento de mujeres que está denunciando, ya no somos unas pocas periodistas que hablamos de estos temas.
Es sind nicht mehr nur ein paar Frauenrechtlerinnen, die denunzieren. Das Thema ist auf der Agenda. Das Bewusstsein ist gewachsen. Gleichzeitig beobachten wir derzeit, dass die Verbrechen grausamer werden. Es erscheint paradox. Die Demos werden immer größer. Wir werden immer mehr. Aber sie töten jedes Mal mehr von uns.
Alle 30 Stunden stirbt eine Frau durch häusliche und sexuelle Gewalt in Argentinien, quer durch jede gesellschaftliche Schicht, Religion, Altersstufe.
Nie una menos, der Kampf gegen Gewalt und Machismo. Wir haben vorhin schon von Argentiniens Staatspräsident Mauricio Macri gehört, der nach seinem hoffnungsvollen Beginn vor anderthalb Jahren immer stärker in Bedrängnis gerät. Die Wirtschaft findet langsamer als erhofft aus der Rezession des Vorjahres heraus. Die sozialen Proteste nehmen zu und Macri und einigen Mitgliedern seiner Regierung werden der Vetternwirtschaft bezichtigt. Und das, obwohl sie angetreten waren, den von ihnen denunzierten Korruptionssumpf der Vorgängerregierung trocken zu legen. Anne Herberg ist unsere Korrespondentin in Buenos Aires. Frau Herberg, was wird Macri und seinen Leuten denn konkret vorgeworfen?
Naja, Macri ist keine unbekannte Figur, der angetreten ist 2015 sozusagen als jemand ganz Neues. Es ist ein bekanntes Gesicht. Er war ja vorher 8 Jahre Bürgermeister in der Stadt Buenos Aires und er kommt aus einer sehr bekannten Familie, nämlich aus einer der reichsten Familien im Land, der Macri-Familie. Das sind Bauunternehmer, die eigentlich in der Geschichte Argentiniens immer eine wichtige Rolle gespielt haben, unter jeder Regierung immer mitgemischt haben und dabei natürlich auch nicht immer die saubersten Finger hatten. Es gibt Anklagen wegen Autoschmuggels. Es wurden dann zwischendurch, gab es Freisprüche. Aber es gibt auch jetzt nach wie vor Verdächtigungen oder Vorwürfe, dass enge Vertraute von Macri, unter anderem einer seiner engsten Freunde, ein Bauunternehmer auch, sehr viele staatliche Bauaufträge bereits hier in der Stadt Buenos Aires erhalten hat, jetzt andersweitig staatlich besonders unterstützt wird. Also das ist das Muster, das auch Macri vorgeworfen wird. Es ist eigentlich nichts Neues, denn in den Politikerklassen in Argentinien wiederholt sich das eigentlich immer. Es sind bestimmte Leute, die an der Macht sind, die schon eine Vorgeschichte haben und die dann eben ihr Umfeld haben, mit dem sie gemeinsam arbeiten, mit dem sie gemeinsame Sache machen. Wir erinnern uns, Macri ist auch eine Figur, die aufgetaucht ist in den Panama Papers. Mhm. Also ich denke, die Medien geben ihm gerade noch so ein bisschen eine Schonfrist. Deswegen ist das nicht ganz so an der Tagesordnung. Aber er ist nicht jemand und auch in seine Regierung ist nicht jemand, die aus kompletten Saubermännern besteht, sagen wir es mal so.
Sie haben gerade gesagt, es wiederholt sich etwas. Auch seine Vorgängerin Cristina Kirchner ist wegen Korruption und Amtsmissbrauch angeklagt worden. Das war Ende des vergangenen Jahres. Der Prozess läuft offenbar immer noch. Und sie hat natürlich eine politische Verschwörung gewittert und das sei die typische Methode von de facto Regierungen, hat sie sich geäußert. Nun läuft sie sich offenbar noch einmal warm für die Kongresswahlen im Oktober. Hat sie da überhaupt Chancen?
Das hat sie, absolut. Cristina Kirchner, man glaubt es oder man glaubt es nicht, ist aber nach wie vor eine der wichtigsten politischen Figuren hier im argentinischen Politikgeschehen. Es wird teilweise auch so hier hochstilisiert, die bevorstehende Wahlen, die ja sozusagen Midterms sind, also Parlamentswahlen, den Midterms in den USA vergleichbar. Es wird teilweise zu einer Art fast Präsidentschaftswahl hochstilisiert. Macri gegen Cristina erneut sozusagen. Man darf nicht vergessen, das ist in Deutschland vielleicht manchmal nicht so nachvollziehbar, aber hier in Argentinien verbinden die Leute nicht nur Schlechtes mit den 12 Jahren Kirchner-Regierung, denn diese Regierung hat die Menschen hier aus der Krise geholt nach 2001. Viele Leute haben Verbesserungen erfahren, viele Leute sind in die Mittelschicht aufgestiegen, viele Leute haben sich sehr viel mehr leisten können, als sie sich jetzt leisten können. Frau Kirchner hat auch viele Bürgerrechte gestärkt. Sie haben die Kirchners die Vergangenheitsbewältigung angestoßen. Das sind alles Punkte, die ihr viele Anhänger beschert haben. Und man sagt sich manchmal bei vielen Wählern, naja, korrupt, so hart das klingt, sind im Grunde alles, ist etwas Systemimmanentes. Das ist einfach das Gefühl und das stimmt eben auch, muss man leider traurigerweise sagen, sind alle. Aber uns ging es wirtschaftlich einfach besser. Das heißt, die Gesellschaft ist gespalten. Auf der einen Seite Leute, die sagen, wir wollen auf keinen Fall zurück zu den Kirchners. Das war praktisch das Elend. Und die anderen, die sagen, nein, die jetzt drin sind, die führen uns wieder in eine so schwere Wirtschaftskrise wie 2001. Die Gesellschaft ist extrem gespalten und die Wahlen im Oktober werden zeigen, wie gespalten sie sind und wer dabei die Nase vorn hat.
Und welche Chancen hat Macri, den zumindest die Opposition ganz gerne zu einer lahmen Ente machen möchte und seine Regierungskoalition frühzeitig beenden will? Könnte das so kommen?
Das denke ich nicht. Ich denke, er wird seine Regierungszeit beenden. Er hat eben auch eine sehr große Unterstützung hinter sich. Er hat auch eine große Unterstützung von Unternehmen hinter sich, von Wirtschaftsunternehmen, die sehr große Hoffnung auch auf seine Regierung legen. Die sagen, nein, wir brauchen harte Einschnitte, wir brauchen jetzt eine Sparpolitik, die ihn sogar drängen. Wir brauchen härtere Reformen. Und es wird sich jetzt zeigen, eben was die Wahl im Oktober bringt, wie sich seine Politik dann weiter orientieren wird. Wenn er größeren Rückhalt bekommt, denke ich, wird die Sparpolitik noch mal zunehmen. Das, was vor allem aus Unternehmerkreisen gefordert wird. Wenn nicht, wird er gucken müssen, wie er sich balanciert, auch zwischen Protesten im Volk und seiner eigenen Politik.
Und wie er sich aufstellt, um es neudeutsch zu sagen. Wir begeben uns jetzt noch mal mitten ins Herz der Hauptstadt, auf den Plaza de Mayo, ein Ort, an dem die Stadt gegründet wurde und nach dem Befreiungsmonat Mai aus dem Jahr 1810 benannt wurde. 6 Jahre später erlangte Argentinien dann seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien. Und auf diesem Platz, auf diesem Plaza de Mayo, geht es nicht immer nur friedlich zu. Hier finden häufig politische Demonstrationen statt.
Glanz und Elend Argentiniens, das einmal zu den reichsten und glücklichsten Nationen der Erde gehörte, Traumerfüllungsland Millionen spanischer, italienischer, deutscher, russischer Auswanderer, versammeln sich an der Plaza de Mayo wie zu einer Familienfeier. Den Vorsitz führt an der Kopfseite des Platzes der Präsidentenpalast Casa Rosada, das rosafarbene Haus, das aussieht, als sei es in Lebensmittelfarbe getunkt worden. Seinen Bonbonniere-Anstrich verdankt es einem weisen Präsidenten aus dem 19. Jahrhundert. Er versöhnte die rivalisierenden Fraktionen der weißgewandeten Unitaristen und der rote Fahnen tragenden Föderalisten, die sich nach der Unabhängigkeit von Spanien 1816 jahrzehntelang gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hatten. Und er ließ als Zeichen des Friedens die Farben der beiden Parteien mischen, um damit seinen Amtssitz wie einen Erdbeersahnepudding anzumalen.
Wer Lust auf mehr hat, dem sei das schöne Reiselesebuch Argentinien von Jakob Strobel-Isserra empfohlen, aus dem diese eben gehörte Passage stammte. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Auf der Plaza de Mayo treffen sich auch seit 40 Jahren an jedem Donnerstag, also auch heute, die Madres, die Mütter der Verschwundenen. Und die wollen nur eines, ihre Enkelkinder zurück, die in der Zeit der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983 als Säuglinge oder Kleinkinder verschleppt wurden. Dank unzähliger Demonstrationen, einer Menge Elan und weil eine Gendatenbank eingerichtet wurde, konnten die betagten Damen mehr als 100 Vermisste ausfindig machen.
Es ist Donnerstag, 3:30 auf der Plaza de Mayo, dem zentralen Platz von Buenos Aires. Ältere Frauen gehen langsam im Kreis, die Haare mittlerweile so weiß wie die Kopftücher, die sie tragen, um den Hals gehängt, vergilbte Fotos ihrer Kinder. Presentes, rufen sie, ihr seid für immer bei uns. Es sind die Madres, die Mütter der Verschwundenen. Seit nunmehr 40 Jahren erinnern diese Frauen jeden Donnerstag an die schätzungsweise 30.000 Menschen, die während der grausamen Militärdiktatur Argentiniens zwischen 1976 und 1983 spurlos verschwunden sind. Ich kann nicht in meiner Haus bleiben. Ich kann donnerstags nicht zu Hause bleiben. Ich muss auf den Platz, bis die Pflastersteine abgewetzt sind, bis wir erfahren, was mit unseren Kindern geschehen ist. Nora Cortines, ihr Sohn Gustavo, der damals soziale Arbeit in Armenvierteln leistete, wurde am 17. April 1977 von Militärs verschleppt. Seitdem hat sie ihn nie wieder gesehen. Ein Verschwundener existiert nicht. Er hat keine Identität. Er ist verschwunden. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Worte des Junta-Chefs Jorge Rafael Videla. Das Verschwindenlassen von Personen hat das System im grausamen Unterdrückungsapparat der Militärdiktatur ab 1976. Immer mehr verzweifelte Mütter stellten Suchanzeigen, wurden hingehalten, abgewiesen. Doch die kafkaeske Bürokratie schweißte die Frauen mehr und mehr zusammen, erinnert sich Nora Cortinas. Einmal schickte man uns alle zur Marinekirche Stella Maris. Dort empfing uns ein Pater in Soutane und Militärstiefeln. Er sagte, eure Söhne sind mit einer Geliebten durchgebrannt. Sie sind auf Reisen, allen möglichen Unsinn. Bis eine, Azucena de Villaflor, sagte, es reicht, lasst uns auf den Platz ziehen. Es begann mit 14 Frauen am 30. April 1977. Daraus wurden Hunderte. Sie zirkulierten im Kreis, denn Versammlungen im Stehen waren verboten. Sie wurden bedroht, festgenommen, verfolgt. Drei Mütter ließ das Militär Ende 1977 selbst verschwinden. Trotz der Bedrohung, die Madres blieben auf der Plaza. Auch nach Rückkehr zur Demokratie 1983 kämpften die Mütter weiter für Wahrheit und Gerechtigkeit, bis im Jahr 2005 die bis dahin geltenden Amnestiegesetze endgültig aufgehoben wurden. Im selben Jahr werden in einem anonymen Grab an der Küste von Buenos Aires Knochen gefunden. Sie stammen von den 1977 verschleppten und verschwundenen Madres, die damals betäubt mit sogenannten Todesflügen über dem offenen Meer abgeworfen wurden. Darunter Esther Balestrino, die Mutter von Ana María Careaga. Das war nicht nur für mich als Angehörige unglaublich wichtig, weil ich meine Mutter endlich zur Grabe tragen konnte. Diese Mütter, die verschleppt wurden und verschwinden sollten, sind zurückgekommen über das Wasser, um mit ihren Knochen Zeugnis abzulegen über den erlittenen Horror. Ihre Knochen wurden zu Beweisstücken in den Megaprozessen gegen die Schergen der Diktatur. Mittlerweile sind über 600 Ex-Militärs verurteilt, doch die Madres kämpfen auch heute weiter für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit.
Aber offenbar gab es 30 Jahre lang einen gesellschaftlichen Diskurs, in dem versucht wurde, die Verbrechen der Militärdiktatur zu relativieren. Man wollte offenbar nicht sehen, was geschehen war. 30.000 Opfer werden beklagt, darunter 400 Säuglinge. Ihr Verbleib ist immer noch völlig offen. Anne Herberg, unsere ARD-Kollegin in Buenos Aires, begleitet uns heute durch die Sendung. Frau Herberg, als die Prozesse begannen, das war um das Jahr 2009 etwa, hat die Zivilgesellschaft den Verhandlungen erstmal wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Ist das heute anders geworden oder erodiert dieses Interesse schon wieder?
Nein, also das Interesse ist da. Es gab vor einer Woche in Mendoza, das ist genau auf der anderen Seite von Buenos Aires, nahe an Chile, gab es einen Prozess, da wurden vier ehemalige Bundesrichter zu lebenslänglicher Haft verurteilt, weil gesagt wurde, sie sind der Mittäterschaft schuldig, sie haben während der Diktatur sozusagen nicht reagiert auf die Anzeigen von Familienangehörigen, sie sind mitschuldig. Das war wirklich ein Meilenstein, weil zum ersten Mal auch dieser juristische Apparat mit hineingezogen geworden ist in diese Aufarbeitung dieser Verbrechen. Und nach wie vor, wenn man auf die Prozesse geht, es sind die Familienangehörigen da, es sind die Organisationen da, sie haben sie genannt, die Mütter der Plaza de Mayo, die Großmütter, die nach den Enkeln suchen, und andere Familienangehörige. Also sind diese Prozesse ein Ort, an dem Menschenrechtsorganisationen sind und die werden auch nach wie vor gemeldet. Auch immer noch, es findet statt, dass von diesen verschwundenen Enkelkindern dank einer Gendatenbank, die die Großmütter eingerichtet werden, dass tatsächlich Enkelkinder gefunden werden. Zum Beispiel auch der Enkel von der Präsidentin der Großmütter, Estella de Carlotto, wurde gefunden. Und wenn solche Ereignisse eintreten, das ist immer wirklich, da nimmt die ganze Nation daran teil. Jeder ist wirklich glücklich über solche Nachrichten. Also dieses Thema ist nach wie vor im Alltag sehr, sehr präsent.
Eine großartige Initiative. Ich glaube, die Dame ist über 80 mittlerweile, habe ich gelesen.
Ganz genau.
600, das haben wir gehört gerade von Ihnen, 600 Ex-Militärs sind schon verurteilt worden und es wird weitere Verurteilungen geben. Nun hat sich noch eine weitere Gruppe gegründet, die ganz offen damit umgeht, die Söhne und Töchter von Völkermördern zu sein. Was machen die anders als die Madres, als die Mütter, die Großmütter?
Das ist tatsächlich eine neue Bewegung. Und zwar muss man vielleicht ganz kurz auf den Kontext eingehen. Es gab vor wenigen Monaten eine Initiative vom Obersten Gerichtshof. Sie ist bekannt als 2 für eins sozusagen. Es ging darum um einen Straferlass für bereits verurteilte Militärs. Und das hat zu einer großen Protestwelle geführt bei Menschenrechtsorganisationen. Es ist eine 500.000 Menschen auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren und zu sagen, das ist ein Versuch, das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen. Es ist ein Versuch des Strafnachlasses, der das können wir nicht erlauben. Und da haben sich zuerstmals auch Kinder von ehemaligen Völkermördern, von Diktatoren, von Ex-Militärs zu Wort gemeldet und haben gesagt, nein, wir sind für die Aufarbeitung dieser Vergangenheit. Wir sind dafür, dass diese Menschen im Gefängnis bleiben, auch wenn sie unsere Väter sind. Wir machen selber einen Strich. Wir sagen, wir sind auf der Seite der Vergangenheitsbewältigung und wir wollen auch selbst, wenn es möglich ist, dazu beitragen, eventuell Beweise, die noch nicht da sind, mit zur Verfügung stellen. Wir reden mit den Leuten, wir sagen, was wir wissen, auch wenn es nicht viel ist. Also die sozusagen sich ganz klar auf die Seite gestellt haben und gesagt, es darf nicht zurückgehen und die auch kritisiert haben, dass es eben schon so ist, dass unter dieser Regierung es teilweise Versuche war, gerade die in der Erinnerungspolitik den Rotstift anzusetzen oder eben teilweise ja wieder eine Diskussion anzufangen, war es denn wirklich alles so etc. Also es ist wieder viel in Bewegung, auch aktuell, und es war eine ganz neue Erfahrung zu sehen, da gehen die Kinder von ehemaligen Militärs, äußern sich öffentlich und sagen, nein, das darf nicht wieder geschehen.
In der Psychoanalyse gilt der Satz, wer die Vergangenheit nicht bewältigt hat, der kann die Zukunft nicht leben. Womit wir wieder am Anfang unserer Sendung und fast auf der Couch gelandet sind. Wie sehen Sie die nahe Zukunft dieses Landes?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz und ich denke, der verbindet auch Deutschland und Argentinien immer sehr stark. Ich denke, Argentinien ist nach wie vor, gerade was die Vergangenheitsbewältigung angeht, noch in einem Prozess. Es sind 40 Jahre seit der Diktatur vergangen. Das ist die eine Sache. Wie sehe ich die Zukunft? Ich bin kein Orakel. Es gibt Leute, die sagen, oh Gott, es geht wieder alles den Bach runter.
Aber Sie leben seit 2011 in Buenos Aires. Also Sie kennen das Land schon ganz gut.
Und ich denke, es ist ein Land, das sich im Kreise dreht doch manchmal. Es gibt viele Kreisläufe, die sich wiederholen. Argentinien ist ein Land, das wirtschaftlich immer wieder Krisen erlebt hat, das auch politisch immer wieder Krisen erlebt hat, das sich aber auch immer wieder aus diesen Krisen erholt hat, das immer wieder aufgestanden ist. Und ich will vielleicht mit ein bisschen einem Sprichwort enden, denn die Argentinier haben was ganz Tolles. Sie haben nämlich schwarzen Humor, sie können über sich selber lachen. Und sie sagen, es kommt ein Erzengel zu Gott und er sagt Gott. Also in diesem Land gibt es tiefe Wälder, es gibt Meere voller Fische, es gibt fruchtbarstes Weideland. Ist das nicht ein bisschen gemein, dass du alles Tolle auf der Welt einem Land nur geschenkt hast? Und dann sagt Gott, naja, bleib mal ganz ruhig. Zum Ausgleich setze ich die Argentinier rein. Die richten schon alles wieder zugrunde. Also das ist argentinischer schwarzer Humor. Man lacht hier auch über sich selbst und man hat doch trotz aller Schwierigkeiten irgendwie die Kraft, immer wieder weiterzumachen. Und das ist auch was ganz, ganz, ganz Tolles und ganz Inspirierendes.
Anne Herber, ganz herzlichen Dank für diesen Tanz der großen Gefühle. Danke für die Begleitung durch dieses riesige Land. Wir hätten natürlich noch Stunden darüber reden können. Wir waren nicht im Norden, wahrhaftig nicht dort. Wir waren auch nicht ganz im Süden, aber das machen wir einfach das nächste Mal. Das war der Tag über Argentinien. Morgen sind wir in New York zu Gast. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir verabschieden uns mit dem Trio Hugo Diaz und einer Milonga, die den Titel Berlin 89 trägt. Thank you.